So, 1, 2, 3, Test. Kann mich jeder verstehen? Sehr gut. Ich mache einmal kurz die Gesichtskontrolle. Ja. Als ich vor knapp 11 Jahren das erste Mal Johannas Opa gesehen habe und kennenlernen konnte, den Heinz Fischer, den ja der ein oder andere hier auch kennt, war das anlässlich eines unglaublich schönen Ereignisses, nämlich seiner und Irenes goldener Hochzeit. Die haben die gemeinsam in der Schweiz gefeiert. Die Predigt wollte Heinz, wie es sich für einen emeritierten Pastor gehört, selbst halten. Und am Tag davor witzelten Johannas Cousins und Cousinen dann beim Abendessen, mal schauen, ob der Opa bei seiner Predigt wieder bei Adam und Eva anfängt. Ja. Am folgenden Tag, nämlich im Rahmen des Gottesdienstes, las Heinz den Predigttext aus den Psalmen vor, der auch den Trauspruch beinhaltete, und begann seine Predigt mit den Worten, ich versuche das jetzt so gut wie möglich nachzumachen: Ihr Lieben, wie war das denn damals bei Adam und Eva? Jetzt wisst ihr, ich bin nur angeheiratet. Deswegen seht es mir nach, wenn ich die heutige Predigt nicht bei Adam und Eva beginne, sondern nur 600 Jahre vor der eigentlichen Begebenheit, um die es im Predigttext geht. Die Vorgeschichte. Wir befinden uns in einer kleinen Zeitreise ungefähr 600 Jahre vor dem Predigttext, also ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus. Wir sind in Athen. Der Herrscher in Athen heißt Megakles. Der hatte alle Hände voll zu tun, denn er hatte eine Revolution niederzuschlagen. Und er hat das getan, indem er den Aufständischen eine Zusage gemacht hat. Und die Zusage bestand darin, dass er sie verschonen würde, wenn sie jetzt mit ihrem Aufstand aufhören würden. Das haben sie auch getan. Jetzt hat dann der gute Megakles ein sehr schlechtes Gedächtnis gehabt und hat die hinten drauf einen Kopf kürzer gemacht. Was war die Folge? In Athen gab es eine ganz schlimme Seuche. Die hat die Stadt schwer getroffen. Und die Athener sahen in der Seuche einer Strafe von einem oder mehreren Göttern. Wieso mehrere? Nun ja, es gab zu dieser Zeit allein in Athen mehr als 100 Götter von allen Teilen und Ecken und Enden der Welt mitgebracht. Und böse Zungen behaupteten, wenn man durch Athen läuft, ist es wahrscheinlicher, dass man auf einen Gott als auf einen Menschen trifft. Will sagen, die Lage war unklar. Ja? Und auch welcher Gott oder welche Götter hier sauer waren, war unklar. Und die Athener wollten natürlich die Götter besänftigen, damit die Seuche aufhört. Und das macht man mittels eines klassischen Opfers. Weil jetzt aber unklar war, welcher der 100 Götter sich beleidigt fühlt, war das ein ziemliches Rumgeopfere. Ja. Brachte aber nichts. Ja, die Seuche ging weiter. Was tun? Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe keinen Arbeitskreis, sondern wir sind in sind in der Antike, deswegen fragt das Orakel in Delphi. Das kennt vielleicht der ein oder andere noch von damals aus der Schule, aus dem Geschichtsunterricht. Und die Pythia, das war die Tempeldienerin bei dem Orakel in Delphi, antwortete in der folgenden Weise: Es gibt einen weiteren Gott neben diesen über 100, und der fühlt sich durch den Wortbruch beleidigt und wenn ihr mehr davon wissen wollt, dann müsst ihr jetzt auf die Insel Kreta reisen und einen Mann fragen mit Namen Epimenides. Gesagt, getan. Gingen die Leute aus Athen nach Kreta und holten den Epimenides nach Athen. Und der Epimenides machte jetzt eine Feststellung, die so banal wie richtig war, nämlich alle Opfer haben nichts gebracht. So, der machte aber auch noch drei Thesen, die er aus dieser Aussage folgerte. Nämlich, die erste These ist, es gibt einen Gott, dessen Name unbekannt ist, der aber ursächlich mit der Seuche zu tun hat. Zweitens folgerte er, dieser Gott muss groß sein und gütig sein, etwas zu unternehmen, wenn die Athener ihn nur demütig darum bitten. Und drittens, jeder Gott, der groß und gütig genug ist, die Seuche zu beenden, ist auch groß und gütig genug, die Dummheit der Athener zu belächeln und nicht so ernst zu nehmen. Was passierte also? Am nächsten Morgen betete der Epimenides zu diesem unbekannten Gott. Er bat um Vergebung für die Unkenntnis dieses Gottes, er bat um Vergebung für alles, was diesen unbekannten Gott erzürnt haben könnte, und er bat ihn auch und bot ihm dann ein Opfer an, sich aus einer Menge von zur Verfügung stehenden Tieren geeignete Opfer auszusuchen. Dazu wurden dann an den ausgesuchten Tieren direkt vor Ort, wo die standen, auf der Weide Altar gebaut mit der Inschrift dem unbekannten Gott, und dann wurde geopfert, diese ausgesuchten Tiere. Was war das Ergebnis? Die Seuche ebbt über Nacht ab. Innerhalb einer Woche waren alle Kranken geheilt. Kurzum, die Opferung war erfolgreich. Und ein zweites gab es noch. Weil das nämlich so war, wollten die auch, dass das nie wieder passiert und haben deswegen ein Budget, also eine gewisse Menge an Geld, jährlich zur Verfügung gestellt zur Erhaltung mindestens eines dieser Altäre mit dieser Inschrift und gleichzeitig, um die Erinnerung an dieses Ereignis bei den Athenern wachzuhalten. Kurzum, dieses Ereignis war tief in die Erinnerungskultur der Athener und in das geschichtliche Gedächtnis eingebrannt, ganz, ganz fest. Und solche Erinnerungssachen gibt es übrigens heute noch, falls sich noch der ein oder andere an diesen Tsunami in Indonesien erinnert, wo ganz, ganz viele Menschen ums Leben gekommen waren. Da gab es einige Ureinwohner, die hatten noch von ihren Omas und Opas gesagt bekommen, wenn das Meer weggeht, und zwar weit weggeht, dann lauf, denn es kommt auch genauso heftig wieder. Lauf um dein Leben. Also die haben sich zum Teil gerettet, weil die das im geschichtlichen Gedächtnis hatten. Und so ein Ereignis war jetzt diese Seuche. Zu unserem Ereignis hat der Amerikaner Don Richardson alle möglichen Quellen zusammengetragen, wer sich das mal nachlesen möchte. Unter anderem auch die griechischen Dichter und Denker, Platon beispielsweise, der den besagten Epimenides ziemlich abgefeiert hat an verschiedenen Stellen. Ich stelle jetzt mit Blick auf unseren Predigttext heute aus Apostelgeschichte 17 zwei Thesen voran, nämlich die erste These, der Paulus kannte den Epimenides, und die zweite These, Gott hat hier an dieser Stelle bereits gehandelt. Näheres dazu in ungefähr 10 Minuten. Gut, heutiger Predigttext Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 21 nach der Übersetzung. Wir machen also einen Sprung ungefähr 600 Jahre. Ich lese uns den Text vor. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergründete sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren, nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihm wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Soweit der Predigttext, erster Teil. Paulus ist mitten in Athen und er predigt. Und er hat, ich glaube, das kann man so sagen, mächtig Brast, weil so viele Götzenbilder da sind. Jetzt sind in den 6 Jahrhunderten, es ist nicht bei den 100 Götzen geblieben, Götterbildern von damals, sondern es sind noch ungefähr 80 dazugekommen. Also man sagt, so ungefähr 180 Götter gab es in der Zeit in Athen. Und er streitet dort mit den Philosophen. Und zwei werden hier genannt, nämlich die Epikureer und die Stoiker. Das waren die beiden wichtigsten Strömungen zu dieser Zeit. Und die gucken wir uns jetzt einmal ganz genau an. So, die Epikureer waren von Hause aus Genussmenschen. Man soll nichts machen, was auch nur in irgendeiner Weise den Genuss schmälert. Sie glaubten an Götter, aber die waren so wie sie selbst. Menschen sind gleichzeitig nichts weiter als eine Ansammlung von Atomen, man könnte auch heute sagen, ein Zellhaufen. Ne? Und damit, nach dem Tod, zerfallen die Menschen wieder in die Bestandteile. Und es gibt also kein Leben nach dem Tod, kein Himmel, keine Hölle, kein Gericht und so weiter und so fort. Das ist die Epikureer. Die Stoiker waren wirklich sehr unterschiedlich dazu. Die glaubten an einen höchsten Gott. Aber dieser höchste Gott war eher ein Prinzip, denn ein Mensch oder sowas, keine Person. Sie glaubten daran, dass das Schicksal unabänderlich vorherbestimmt ist und die Aufgabe des Menschen ist es, dieses Schicksal in größtmöglichem Gleichmut zu ertragen, sei es gut oder schlecht. Ich glaube, was man sagen kann, ist, diese beiden Strömungen sind sehr verschieden. Und während der Paulus mit denen diskutiert, wird er eingeladen, seine Gedanken, will sagen, das Evangelium von Jesus Christus, an ganz prominenter Stelle vorzustellen, nämlich auf dem Areopag, auf dem Richtplatz, mitten in der Stadt. Die Athener Philosophen fanden das zwar auf den ersten Blick Käse, was er sagt, aber waren neugierig, mehr über irgendwelche fremden Götter zu erfahren, hatten ja auch genug, ne? Und Paulus zieht hier aber nicht zurück, sondern diskutiert wirklich mit denen. Und was hier wichtig ist, ist auch die Idee dahinter, nämlich, dass er Menschen versucht, durch innere Einsicht zu überzeugen und nicht per Ordre die Mufti von außen zu sagen, ne, so ist das und das ist halt so, sondern er diskutiert mit ihnen, er spricht mit ihnen, er geht auf sie ein und versucht, eine innere Überzeugung herzustellen, die dann nachhaltig. Eine Idee, die auch auf einen Philosophen zurückgeht, nämlich Sokrates. So, was sagt er jetzt da? Schauen wir uns das mal an. Die nächsten zwei Verse. Paulus stand aber mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr Götter in allen Stücken verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Paulus hält jetzt seine Rede vor seinen Zuhörern. Die Rede, die Paulus hält, ist auf die Zuhörer offensichtlich abgestimmt. Paulus knüpft an das, was ich eben gesagt habe, an diese Vorgeschichte, an diese religiöse und geschichtliche Erfahrung von vor 600 Jahren an, die in seinen Zuhörern fest verankert ist. Und ganz nebenbei sagt er: Ich gebe euch Informationen über diesen unbekannten Gott, den ihr verehrt, auf den die Athener oder von dem die Athener 600 Jahre nicht wissen, wer das ist, was das für ein Gerät ist, Also kurzum, die Aufmerksamkeit ist gesichert. Ja, sie sind jetzt sehr neugierig. Und jetzt im Verlaufe dieser Rede macht Paulus 5 Aussagen über Gott. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Das ist jetzt das erste Mal, dass die Athener vermutlich richtig vom Gott der Bibel hören und von Jesus hören werden. Das heißt also, das, was der Paulus jetzt sagt, diese 5 Aussagen, das muss das absolut Wichtigste sein. Ja? Und diese Eigenschaften über Gott waren ihm so wichtig, dass er nämlich genau diese 5 nimmt. Heißt, die sind absolut zentral. Und das ist, deswegen sage ich das, für uns vielleicht auch heute noch so ein kleiner Prüfstein, mal zu testen, können wir das eigentlich glauben, was der Paulus sagt? Ja, denn sind Aussagen, sind nicht irgendwelche Aussagen in irgendeiner anderen Zeit, sondern es sind Aussagen über Gott selbst, der von sich sagt, dass er wahr ist und sein wird, also alle Zeit der gleiche, will sagen, die sind auch heute noch richtig. Und deswegen prüft das gerne mal nebenbei. Die erste Aussage lautet, Gott ist Schöpfer. Ich lese uns den Vers 24. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Den Epikureern widerspricht er damit, denn Gott ist nicht genauso wie sie selbst. Ja, lässt sich nicht einsperren in irgendwelche Häuser. Und den Stoikern pflichtet er bei, dass Gott nämlich von der Welt grundsätzlich zu unterscheiden ist und sich nicht in ein Haus oder in eine Figur einsperren lässt. Ich finde an der Stelle das gut und wichtig, dass Paulus diese Aussage, Gott ist Schöpfer, voranstellt. Denn damit fängt erstmal auch die Bibel an mit der Schöpfung. Ja, und es ist eine wirklich zentrale Aussage über Gott, aus der sich viele Dinge ergeben als Folge. Denn wenn Gott der Schöpfer ist, ist klar, dass er auch die Fähigkeit hat, in seine Schöpfung einzugreifen, wie es ihm beliebt. Und Dinge zu tun, die wir so in den Regeln oder mit Naturwissenschaften oder Naturgesetzen nicht erklären können, weil sie eben von außen reinkommen und außerhalb dieser Gesetze stehen. Und wenn man diese Aussage, die der Paulus hier macht, ernst nimmt, dann lösen sich auch viele Probleme aus, die vielleicht der ein oder andere heutzutage mit der Bibel hat. Nämlich, dann kann man auch ein Meer teilen, ja? Dann kann man Wasser zu Wein machen, dann kann man übers Wasser gehen und dann kann Jesus auch wieder lebendig werden. Das ist etwas, was gleich am Ende von dem Predigttext nochmal ein Thema wird. Wenn das Schwierigkeiten macht, dann ist das in meinen Augen eine Folge der Tatsache, dass man diese Aussage, Gott ist Schöpfer, nicht in seiner Gänze in sich aufgenommen und begreifen und glauben kann. Und ein zweites, das ist auch noch ein kleiner Nebeneffekt, gilt auch, nämlich wenn ich ein Bild male, ja, dann mache ich das, weil ich Lust dazu habe und weil ich da Freude dran habe. Will andersrum sagen, wenn Gott mich und dich und euch aus freien Stücken geschaffen hat, dann macht er das gerne. Das heißt, Gott hat dich und mich geschaffen, weil er uns erstmal grundsätzlich richtig cool und findet und lieb hat. Gott ist Schöpfer. Zweite Aussage, der Vers 25, Gott ist Erhalter des Lebens. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Die Epikureer wollten sich nicht um andere Menschen kümmern, weil dadurch ihr eigener Genuss geschmälert wird. Bei denen gab es also keine karitative Arbeit, keine Hilfe von anderen, weil dadurch der eigene Genuss geschmälert würde. Und Paulus sagt hier, das Gegenteil ist richtig. Und er sagt weiter, Gott gibt uns die Luft zum Atmen. Und damit ist Gott damit beschäftigt, uns am Leben zu erhalten und uns die Lebensgrundlage zu erhalten. Und das ist deshalb wichtig, und das sieht man auch daran, dass es uns jetzt in den letzten Jahren bis heute nicht gelungen ist, diese Erde unbewohnbar zu machen. Ja, der hat, auch wenn sich an manchen Ecken man sich sehr Mühe gegeben hat. Was man sieht, ist also, Gott ist ein wohlwollender Gott, der es gut mit uns meint, weil er uns am Leben erhält. Wenn ihr an die Vorgeschichte denkt, da war die Rede von einem gütigen Gott. Und auch da knüpft er eine Verbindung zu dem geschichtlichen Wissen, was die Athener kannten. Die dritte Aussage ist, Gott ist Herrscher über die Völker. Die Verse 26 und 27. Und er hat uns aus einem Menschen, und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnten, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollten. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Alle Menschen stammen von einem Menschen ab, sagt der Paulus. Aber leben in räumlichen Grenzen an verschiedenen Orten, die Gott gesetzt hat. Damit sind alle Menschen eins und gleichzeitig unterschiedlich. Und das ist sehr gut, weil es so von Gott gesetzt und eingesetzt worden ist. Es gibt dazu oder wird dazu eine Parallelität geben in die sechste Predigt aus dieser Reihe, jetzt schon mal ein kleiner Spoiler, wenn es darum gehen wird, dass wir auch alle eins in Christus sind, aber doch unterschiedlich sind. Das ist auch dieses, wir sind alle eins, aber auch sehr unterschiedlich. Und das sowohl hier in Engshausen als auch in Gottes Gemeinde auf der ganzen Welt. Alle sind aber auch deshalb gleich, weil sie gleichermaßen von Gott getrennt sind und weil wir uns zu ihm wenden sollen. Und Paulus benutzt hier sehr plastische Worte, wenn er sagt, tasten und finden in diesen Versen. Unsere Aufgabe ist es nicht, und da widerspricht der Paulus hier seinen Zuhörern, Genuss oder Gleichmut zu maximieren, sondern unsere Aufgabe ist, Gott zu tasten und zu finden. Das ist der Sinn des Lebens, der nachhaltig ist. So, jetzt kommt die vierte Aussage. Gott ist der Vater aller Menschen. Sagt, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen oder steinernen Bildern durch menschliche Kunst oder Gedanken gemacht. So, da ist jetzt der Vers 28 ein kleines Zitatefeuerwerk von Paulus. Wenn der sagt, denn in ihm leben, weben und sind wir, ist das ein festes Zitat von einem gewissen Epimenides, 6. Jahrhundert vor Christus. Der hat nämlich damals über den Göttervater Zeus geschrieben, ein Grab fertigten sie für dich, o Heiliger und Erhabener, die lügnerischen Kreter, die bösen Tiere und faulen Bäuche, denn du bist nimmermehr tot, lebendig bist du und bleibend, denn in dir leben, weben und sind wir. Das hat der Epimenides 600 Jahre vorher geschrieben. Und das Ende des Satzes ist auch ein Zitat. Das Zitat, wir sind seines Geschlechts, das ist von einem Stoiker mit dem Namen Aratos. Dicker Daumen, 3. Jahrhundert vor Christus. Der schrieb in seinen Phänomena Folgendes. Bei Zeus wollen wir beginnen, den wir Menschen niemals ungesagt lassen. Voll von Zeus sind alle Wege und alle Plätze der Menschen, voll von ihm sind das Meer und die Häfen. Überall sind wir alle auf Zeus angewiesen, denn wir sind seines Geschlechts. Paulus nutzt diese beiden Philosophen, die der damaligen Zeit mindestens seinen Zuhörern offensichtlich bekannt sind. Und er interpretiert diese Aussagen über Zeus um auf den Gott der Bibel und versucht mit diesen Zitaten Gott seinen Zuhörern näher zu bringen. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und daraus ergibt sich viel. Denn wenn wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind, ist es sinnlos, Götzenbilder zu machen oder eine Statue für Gott zu machen oder sonst jede Form von Götzendienst, weil es eine Beleidigung des echten Gottes notwendigerweise sein muss, weil es eine Kopie der Kopie der Kopie ist. Es kommt noch etwas für Feinschmecker unter euch, nämlich ihr seht, in dem Epimenides-Teil ist etwas pink markiert. Und das ist ein Zitat, was in Titus 1, Vers 12 vorkommt. In Titus 1, Vers 12 steht, denn einer von ihnen hat gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. So übersetzt der Luther diese liebenswerte Aussage über die Kreter. Ich komme deshalb, jetzt greife ich meine zwei Behauptungen vom Anfang auf, komme deshalb zu dem Schluss, dass er Paulus, den Epimenides, kennt und auch diese Vorgeschichte kennt, weil er ihn zweimal zitiert. Ja, einmal hier in unserem Predigttext und einmal in Titus 1, Vers 12. Einmal ist vielleicht ein Zufall, weil es zum Sprichwort geworden sein kann, aber zweimal, da glaube ich dann doch nicht mehr an Zufälle. Und vielleicht ist euch der Unterschied zu unserem Predigttext aufgefallen. Hier in Vers 28 ist noch angezeigt. Da steht Dichter, als der über den Aratos redet. In Titus 1, Vers 12 steht, ich lese es nochmal, denn einer von ihnen hat gesagt, ihr eigener Prophet. Das ist ein signifikanter Unterschied. Denn wenn jemand aus dem Judentum damals wie heute von Prophet redet, dann meint er zu der Zeit des Paulus in jedem Fall die Propheten aus dem Alten Testament, auch die kleinen Propheten. Er meint vielleicht ja, die prophetischen Bücher aus den alttestamentlichen Apokryphen, aber er meint ganz sicher keinen griechischen Zeus-Verehrer. Ja. Und ich glaube deshalb, dass der Paulus uns hiermit indirekt sagen will, dass der Epimenides damals unwissend echt zu Gott gebetet hat, nämlich zu dem richtigen Gott, dem einzigen Gott, wie wir es in der Schriftlesung aus Jesaja 43 gehört haben. Es gibt nur einen Gott und die anderen Götter sind alle nichtig und nichts. Und das Gebet hat ja auch gewirkt. Und es steht für mich außer Frage, dass Gott bei Menschen, Völkern, Nationen wirkt und ihre Geschichte in die Geschichte eingreifen kann, noch bevor diese Gott selbst kennen und erkennen. Es gibt da auch einen Begriff für von John Wesley, der hat das genannt, die vorauseilende Gnade. Gott bereitet Menschen und Völker auf sich vor. Und ich habe den dringenden Verdacht und ich glaube auch Gründe dafür zu haben, dass Gott hier eine 600 Jahre währende Langfristplanung hat, um die Athener auf diese Rede des Paulus vorzubereiten, dass sie die verstehen können. Wie gesagt, was für Feinschmecker. Ne? Es kommt was, das ist ein bisschen unangenehm, die fünfte Aussage. Gott ist Richter der Menschheit. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden der Welt Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Ich lese noch die zwei nachfolgenden Verse. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, Wir wollen dich darüber ein anderer Mal weiter verhören. Und so ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihm. Wie gesagt, eine unangenehme Aussage, die häufig weggelassen wird. Gott ist auch unser Richter. Er wird uns irgendwann einmal richten und er wird auch die anderen Völker richten, die ihn dann im schlimmsten Fall erst dann erkennen werden. Aber irgendwann ist es soweit. Und bei dem Gericht geht es eben nicht nur um Abrechnung, sondern auch um Wiederherstellung von Frieden. Denn das Unrecht, das von uns Menschen begangen wurde, die ganze Sünde, die ganze Schlechtigkeit, muss gesühnt werden, damit wieder Frieden entstehen kann. Und deshalb würde das für uns eine echt üble Geschichte sein, wenn das jetzt hier aufhören würde. Und wenn nicht Gott sich eine gute Idee hätte einfallen lassen, nämlich indem er seinen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben können. Pointiert gesagt, Gott ist unser Problem, ja, weil er uns anklagen wird, aber auch die Lösung, weil er für unsere Sünden durch Jesus Christus gerade steht. Als Beweis dafür führt jetzt der Paulus ganz am Ende an, dass Jesus Christus derjenige welcher ist, ja, und erklärt deshalb, dass Gott ihn von den Toten wieder auferweckt hat als Zeichen dafür. So, und an der Stelle ist jetzt für die meisten endgültig vorbei. Da steigen die aus. Das wird zu viel. Bei manchen war das jetzt erfolgreich, bei anderen nicht. So. Was lernen wir daraus? Nun, ich glaube, wir können mindestens drei Sachen daraus mitnehmen. Erstens, Menschen genau kennen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie fein die Rede von Paulus auf seine Zuhörer abgestimmt war. Er kannte die Geschichte, er konnte Philosophen zitieren und er hat sich intensiv mit ihnen beschäftigt. Frage: Kennen wir unsere Welt heute? Wissen wir, was die Leute um uns herum denken, fühlen, glauben? Oder anders, wie sollen wir uns auf Menschen einlassen, wenn wir sie nicht kennenlernen wollen? Zweitens, wir brauchen Liebe zu den Menschen. Paulus hat sich, das ist ganz am Anfang des Predigttextes deutlich geworden, fürchterlich über den Götzendienst aufgeregt. Aber er ist dabei nicht stehen geblieben, sondern empfand gleichzeitig eine große Liebe zu denen er sprach. Wir können Menschen nur erreichen, wenn wir anfangen, sie zu lieben. Und ich finde eine Situation, die ich hier erlebt habe, als Johanna und ich ganz neu waren bei euch, fand ich sehr eindrücklich. Und zwar war das, als der Klaus Rumpf eine Moderation hatte und während der Moderation der Kirmesumzug hier einmal drumherum gelaufen ist mit den üblichen Folgen. Ja, man hat sein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Und dann sagte der Klaus am Ende, sagt: Gott hat auch die lieb, das muss hier rein muss das. Ja. Ich glaube, das ist eine richtige Aussage. Und das Dritte ist, wir müssen die Bibel kennen. Paulus entgegnet den Philosophen das Alte Testament letzten Endes. Ja. Denn was macht Paulus? Er stellt Menschen Gott vor. Und woher kennt der Paulus Gott? Ja, Neues Testament war noch nicht geschrieben, also er stellt ihnen den Gott aus dem Alten Testament vor. Das haben wir gehört in der ersten Predigt und auch in der zweiten Predigt. Der Paulus hat das ja auch von der Pike auf gelernt. Also er kann da auch das sehr genau ausarbeiten. Wir müssen das, was in der Bibel steht, nicht nur kennen, sondern verinnerlichen. Und wie hat der Paulus das jetzt gemacht? Nun ja, er hat den Athenern nicht irgendwelche Speisegebote vorgetragen oder die 10 Gebote oder sowas, ja? Sondern Paulus stellt den Athenern Gott vor. Er sagt hier, Athener, Gott, Gott, Athener, ne? So, wirklich vorgestellt. Damit ich nicht missverstanden werde, ja? Die 10 Gebote sind richtig und wichtig. Ja? Aber sie leiten sich ja letzten Endes aus dem Wesen Gottes ab. Und sie sind nur ein kleiner Ausschnitt vom Wesen Gottes. Also wieso sollte ich den Ausschnitt zeigen, wenn ich viel mehr vorstellen kann? Ja, das ist die Idee dahinter. Heißt also, wir brauchen beides. Ein Verständnis von der Welt heute und ein Verständnis für die Bibel. So, jetzt sind wir hier gestartet mit diesem Mann, nämlich dem Paulus. Und wir haben heute die 3. von vermutlich 6 Predigten aus der Reihe gehört über Paulus. In der ersten, im Oktober des letzten Jahres, bin ich auf Paulus Herkunft eingegangen. Dass der Paulus aus Tarsus kam, in der heutigen Türkei, dass das eine kleinere Metropole war mit viel römischer und griechischer Kultur. Und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass er das kannte. Ja, das kannte man auch einfach, wenn man damals in Tarsus gewohnt hat. Beim letzten Mal im April diesen Jahres hatten wir uns den Brief an die Galater angesehen, dass er für seine jüdischen Zuhörer harte Lehre gemacht hat. Er hat Techniken angewendet, die damals wie heute verwendet werden, um die Bibel auszulegen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, das waren das mit diesen Wortpaaren, die wir immer zusammengesucht haben. Und er hat dabei Jesus Christus und das Evangelium verkündet. Und heute in der Apostelgeschichte ist Paulus auf die Athener Geschichte eingegangen. Auf die beiden größten philosophischen Strömungen der damaligen Zeit. Und er hat sich da ganz tief hineinversetzt. Und er hat seinen Zuhörern auf der Basis von Jesus Christus erzählt. Kurz zusammengefasst, jetzt als kleines Zwischenfazit. Nicht Paulus bestimmt, wie er seinen Zuhörern Gott verkündigt, sondern der potenzielle Empfänger der Botschaft determiniert, wie der Paulus die Botschaft von Gott und Jesus Christus an seine Zuhörer weitergibt. Und wie sehr hat sich der Paulus auf die Menschen in beiden Beispielen, auf seine Umgebung, auf die Umgebung seiner Menschen eingelassen? Die Herausforderung ist auch für uns heute, sich auf uns, auf die Menschen einzulassen. Paulus hat hier alles in die Waagschale geworfen. Seine Biografie als Mensch, der aus Tarsus aufgewachsen ist, als Rhetoriker, als in der Tora unterwiesener. Und er hat das nicht um seinetwillen getan, sondern um anderer Menschen von der Herrlichkeit Gottes und vom Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, auf das ich beide gewinne. Die Frage ist hier, wie machen wir das hier in Erlangshausen? Falls ihr jetzt eine pauschale Antwort erwartet, muss ich euch enttäuschen. Die habe ich nicht. Aber ich weiß eins, es braucht viel Gebet, viel Nachdenken, viel Mut und mindestens für mich auch viel Überwindung, einfach von Gott zu erzählen. Ich freue mich drauf, wenn wir in den kommenden Jahren mit den vorgestellten Jahreszielen Menschen begegnen und Erlangshausen dienen, das gemeinsam in die Praxis umsetzen wollen. Aber klar ist auch, wir müssen Kontakt zu Menschen suchen, ihnen erstmal begegnen und wie Paulus auch, das Anderssein akzeptieren, ohne Werten. Aber auch ohne in falsches Reden und falsches Handeln mit einzustimmen, aber um sie wirklich kennenzulernen. Wie gesagt, viel beten und Gott, Jesus und den Heiligen Geist bitten, dass er uns mit allem ausstattet für diese Gespräche, dass er uns zeigt, welche Menschen er genau wie die Athener vorbereitet hat. Und wenn man viel beten will, muss man damit irgendwann anfangen. Deswegen gebe ich jetzt jedem oder jeder von euch eine Minute und überlasse es, das zu tun, gerne leise oder laut, und ich ende dann mit einem Gebet.